Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen aus aktuellem Anlass wissen, inwieweit Aufnahmen von Polizeigewalt ein wichtiges bürgerschaftliches Korrektiv sein können. Dann fragen wir, warum auch bei Corona Impfskepsis herrscht. Und dann interessiert uns der fragwürdige staatliche DDR-Kunsthandel und ob seine Machenschaften heute zum Problem werden könnten. Fast eine halbe Stunde lang haben also französische Polizisten auf einen schwarzen Musikproduzenten, Michel heißt er, eingeschlagen. Erbarmungslos. Mehrere Beamte auf einen Einzelnen. Die Bilder gingen durch die sozialen Medien. Es gab Massenproteste gegen ein Gesetz, das ausgerechnet jetzt die Veröffentlichung von privaten Aufnahmen von Polizeieinsätzen in Frankreich einschränken sollte. Das Gesetz soll nun abgeschwächt werden nach den Protesten, aber der Vorwurf bleibt, dass umstrittene Polizeieinsätze verheimlicht werden sollen. Nicht zum ersten Mal wird über die Wirkung solcher Videos diskutiert, nicht erst seit George Floyd. Tobias Singelstein ist Kriminologe an der Uni Bochum. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Diese Videos sind ja sehr unterschiedlich, die da in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind. Aber gibt es für Sie Gemeinsamkeiten?
Man muss bei der Bewertung, bei der Einschätzung zurückhaltend sein. Man muss sich immer fragen, sieht man da eigentlich nur einen Ausschnitt dieses Gesamtgeschehens oder ist da vorher vielleicht noch mehr passiert, was durch das Video nicht abgebildet wird?
Das heißt, solche Videos haben eine begrenzte Beweiskraft?
Wir haben in diesen Fällen ganz häufig das Problem, dass gar nicht streitig ist, dass da was passiert ist, dass es eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite. Aber dieses Geschehen wird im Nachhinein sehr unterschiedlich erinnert und gedeutet. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn in dieser Form Aussage gegen Aussage steht, dass es eine Videoaufzeichnung gibt, mit der man besser rekonstruieren kann, was ist da eigentlich passiert. Aber ich glaube, generell kann man schon sagen, dass sie ein wichtiges zusätzliches Beweismittel sein können. Und das sieht ja offensichtlich auch die Polizei so, die in immer mehr Bundesländern ja die sogenannten Bodycams anschafft, um selbst ihrerseits Aufzeichnungen von solchen Situationen anzufertigen.
Nun gibt es ja in Frankreich die Initiative, tatsächlich diese Art von Filmen von Polizeieinsätzen unter bestimmten Bedingungen zu verbieten. Sollte das weiter möglich sein, dass man Polizeieinsätze auch direkt von der Nähe aus filmt?
Also in Deutschland ist die Rechtslage da eigentlich relativ klar. Man darf grundsätzlich solche Aufnahmen machen, solange man nicht vertrauliche Gespräche aufzeichnet. Man darf diese Aufnahmen dann nur nicht veröffentlichen. Und ich halte das eigentlich für eine gute Lösung und für einen Weg, der einem demokratischen Rechtsstaat gut ansteht, weil wir verleihen als Bürgerinnen und Bürger der Polizei besondere Befugnisse. Die Polizei darf in bestimmten Situationen Gewalt einsetzen, um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen. Aber dazu gehört dann auf der anderen Seite im Rechtsstaat eben auch, dass die Ausübung dieser Befugnisse kontrolliert wird und dass eine gewisse Transparenz dafür gibt. Und ich glaube, dazu können solche Videos beitragen.
Das heißt, Sie würden plädieren, dass diese Videos eigentlich nur vor Gericht verwendet werden sollten oder bei der Staatsanwaltschaft?
Da müssen sie letztlich verwertet werden, weil Staatsanwaltschaft und Gericht ja den Sachverhalt bestmöglich aufklären müssen und alle Beweismittel dafür nutzen müssen. Ansonsten muss man natürlich abwägen die Situation. Es gibt ja auch Persönlichkeitsrechte der Polizeibeamten und Beamtinnen, die an solchen Einsätzen beteiligt sind. Und da muss man sich den Einzelfall angucken und das öffentliche Interesse gegen diese Persönlichkeitsrechte abwägen.
Andererseits erleben wir ja, dass genau die Sprengkraft dieser Videos darin besteht, dass sie eben nicht erst vor Gericht verwendet werden, nicht erst bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden, sondern eben über soziale Medien weiterverbreitet werden und dadurch überhaupt erst solche überzogene Gewalt, wie wir sie eben auch erleben, überhaupt erst öffentlich gemacht werden kann.
Also ich glaube schon, dass auch an der Stelle die Videos eine wichtige Funktion erfüllen können. Es ist sicher so, dass sie manchmal dazu führen, dass die Diskussion ein bisschen zu erregt geführt wird, erregter als es vielleicht sein müsste. Aber auf der anderen Seite zeigen sie uns eben, wie Polizeiarbeit aussieht und funktioniert. Und das ist im Fall der Gewaltanwendung, Gewaltanwendung sieht nie schön aus, eben durchaus auch was ungewohnt ist zu sehen. Aber ich glaube, das ist gut, wenn die Gesellschaft sich auch das vor Augen führt, was die Polizei da tut, was sie auch für Befugnisse hat, um darüber eben in den Diskussionsprozess über die Frage zu kommen, welche Befugnisse soll die Polizei haben und wo sagen wir dann als Gesellschaft vielleicht auch, nee, das ist was wir nicht mehr möchten, was die Polizei dürfen soll.
Was ist Ihr Eindruck eigentlich? Also durch die Verbreitung der sozialen Medien in den letzten Jahren von zahlreichen dieser Gewaltvideos. Wie hat sich der Ruf der Polizei verändert?
Ich glaube, die Polizei insgesamt nimmt keinen Schaden davon. Die Polizei hat nach wie vor in der Gesellschaft ein hohes Vertrauen. In allen Umfragen sagen 80% der Befragten, dass sie der Polizei vertrauen. Aber einzelnes Handeln der Polizei wird eben heute kritischer angeguckt und stärker hinterfragt, als das früher der Fall war. Aber ich finde, das ist eigentlich im demokratischen Rechtsstaat eine positive Entwicklung.
Andererseits fragt man sich manchmal, wenn man die Polizisten dann so beobachtet, zumindest in diesen Videos bei ihrer dann überzogenen Gewalt, fehlt den meisten das Bewusstsein, dass sie heutzutage ja praktisch ständig gefilmt werden könnten?
Ich glaube, mittlerweile ist es den Beamtinnen und Beamten sehr bewusst und auch in Deutschland tut sich die Polizei durchaus schwer damit und es ist was häufig auch zu Konflikten zwischen der Polizei und Bürgerinnen und Bürgern führt. Das haben wir in unserem Forschungsprojekt gesehen, dass dieses Film durchaus ein Anlass auch erst für diese dann gewaltsamen Konflikte sein kann. Aber ich glaube, eine professionelle Polizei, die lebt eben damit, dass sie von der Gesellschaft kontrolliert wird und dass eben auch Bürgerinnen und Bürger nachfragen, was passiert denn da und vielleicht auch bestimmte Einsätze dokumentieren.
Das heißt, Filmen wird von einigen Polizisten als Provokation empfunden?
Ja, wir sehen das in unserer Befragung, dass das eine Handlung ist, ein Aspekt ist, der ein bestimmtes Interaktionsgeschehen in Gang setzen kann, weil das eben von Beamtinnen und Beamten unter Umständen nicht gern gesehen wird.
Muss da noch sich das Bewusstsein bei vielen Polizistinnen und Polizisten ändern, dass man eben gefilmt werden kann, dass man damit eben auch von einer kritischen Öffentlichkeit kontrolliert wird?
Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass sich so eine Haltung in der Polizei durchsetzt, ja.
Dass man da entspannter damit umgeht, wenn man gefilmt wird?
Genau, ich glaube, viele Beamtinnen und Beamte tun das auch mittlerweile, aber wir sehen eben auch, dass es bei manchen zu Problemen führt und ich glaube, es wäre gut, wenn sich das als professionelle Haltung noch weiter durchsetzt.
Das sagt Tobias Lingenstein, der Kriminologe an der Uni Bochum. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur in dieser Montagnacht und für viele eine gute Nachricht. Nur noch wenige Tage bis zur ersten Impfung, aber es gibt auch viele, die sind skeptisch. In Deutschland jedenfalls. Impfen scheint auch bei Corona nicht selbstverständlich zu sein. Malte Thiessen ist Medizinhistoriker und jetzt am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Albalzer.
Impfskepsis ist ja nun wirklich nicht neu, schon gar nicht in Deutschland. Wie unterscheidet sich die Impfskepsis jetzt angesichts von Corona?
Ich glaube tatsächlich, das Erstaunliche ist, dass sich da eigentlich gar nicht so viel unterscheidet. Also wenn man historisch zurückblickt, dann kann man so mehrere Gründe nachvollziehen für Impfskepsis und da tauchen doch tatsächlich immer wieder erschreckend bekannte Geister wieder auf.
Welche Muster stecken dahinter?
Das eine Muster ist zum Beispiel, dass Impfungen ein Opfer ihrer eigenen Erfolge sind. Wir haben sozusagen das Problem, dass wir im Zeitalter der Immunität leben, dass wir sozusagen Seuchen nicht mehr präsent haben. Wir haben in unserem Alltag die Angst vor Infektionskrankheiten vergessen und das mindert sozusagen so ein bisschen den Zuspruch an Impfungen. Weil Impfungen so gut funktionieren, hat man sozusagen ein Akzeptanzproblem. Es gibt einen zweiten Grund, auch der ist noch relativ trivial, und zwar ist das der Vorgang des Impfens selbst. Die Vorstellung, dass man sich etwas Krankmachendes einspritzt, um geschützt zu sein, das sorgt erstmal für Skepsis. Und das war von Anfang an so. Es gibt zu Beginn der systematischen Impfprogramme Vorstellungen, dass man sich in Tiere verwandelt oder dass der Geist und der Körper verändert wird durch Impfungen. Das sind so Vorstellungen, die wir schon ganz lange zurückverfolgen können.
Und bei Corona, bei Covid-19, könnte man sich ja gut vorstellen, dass die Gefahr dieser Krankheit ja deutlich stärker empfunden wird als vielleicht noch bei anderen Krankheiten. Also eine Krankheit, die erstens die ganze Welt betrifft, zweitens noch nicht so richtig erforscht ist, die eine höhere Sterblichkeitsrate hat als die Grippe zum Beispiel, diese Welt lahmgelegt hat über Monate hinweg, dass da die Bereitschaft zu impfen stärker sein könnte. Ist das nicht so?
Das ist tatsächlich eine erstaunliche Beobachtung, sehe ich auch so. Das hängt damit zusammen, dass es noch weitere Gründe gibt. Das eine ist, dass es beim Impfen nie nur um Gesundheit und Krankheit geht, sondern immer auch um Weltbilder. Impfungen sind geradezu perfekte Projektionsflächen für Weltbilder und gar für Verschwörungstheorien. Drei Klassiker gibt es, die tauchen auch heute wieder auf. Einmal die Pharmaunternehmen, die sozusagen entweder die Seuche erst verbreiten, um Kasse zu machen oder mit Menschenversuchen Schindluder treiben beim Impfen. Das zweite Muster ist der böse Staat, der mit der Impfpflicht die Bevölkerung unterjochen möchte. Und der dritte Klassiker bei diesen Weltverschwörungen, auch das erleben wir leider wieder, das sind antisemitische Vorurteile. Die jüdische Weltverschwörung, die Vergiftung des deutschen Volkskörpers, das war im Dritten Reich schon zu hören, im Übrigen aber auch schon im Kaiserreich oder in der Weimarer Republik.
Das ist dann, sage ich mal, die klassische Impfgegnerschaft, die vielleicht auch sehr stark vertreten wird. Aber dann gibt es ja auch eine weit verbreitete Impfskepsis bei vielen Menschen, die vielleicht bereit wären, sich impfen zu lassen, aber erstmal abwarten wollen oder sich nicht sicher sind. Da gibt es ja viele auch so Zwischenräume, oder?
Genau, und ich glaube, das ist wichtig. Und diese Differenzierung, die Sie aufmachen, die fehlt momentan ganz oft, weil wir vieles, was mit Impfskepsis zu tun haben oder erstmal mit einer gewissen Vorsicht, schnell abtun als Verweigerer oder gleich als Aluhüte. Und tatsächlich, die Impfskepsis hängt ja durchaus mit Gründen zusammen, die man noch erstmal abwägen kann oder die erstmal nicht so ganz von Hand zu weisen sind. Das eine ist, was für Impfskepsis immer wieder sorgt, ist natürlich die Frage der Nebenwirkungen. Gerade bei neuen Impfungen, bei neuen Programmen, die eingeführt werden, auch das lässt sich historisch natürlich sehr gut nachvollziehen. Da ist die Sorge vor Nebenwirkungen, einfach weil man noch nicht so lange Erfahrung mit dem Impfstoff hat, immer besonders groß. Impfungen sind ja ein Stück weit immer eine Abwägungssache. Und diese Abwägungssache, die ist besonders schwierig, weil man die Entscheidung oft nicht nur für sich selbst trifft, sondern eben für die eigenen Kinder. Man sozusagen also dann verantwortlich ist, falls dann, auch wenn sie sehr selten sind, Nebenwirkungen auftauchen, dass man sozusagen die, die man schützen will, eigentlich sozusagen dem ausgesetzt hat. Das ist so eine Quelle für Impfskepsis und die, würde ich sagen, hat jetzt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern darüber muss man diskutieren und darüber wird dann ja auch diskutiert.
Man könnte jetzt sagen, es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung. Also es wird jetzt gesagt, zum Beispiel bei Corona, dass es mindestens eine Impfquote von 60% geben müsste in Deutschland, damit tatsächlich eine Herdenimmunität hergestellt ist und damit Corona eingehegt ist. Würden Sie das zulassen, dass man so eine moralische Diskussion auch führt, die sich vielleicht über dieses subjektive Empfinden hinwegsetzen muss?
Impfungen sind immer moralisch, weil es genau um den Effekt geht, den Sie beschrieben haben. Man impft eben nicht nur sich selbst, um sich selbst zu schützen, sondern immer auch andere. Und zwar nicht nur, weil wir eine gewisse Herdenimmunität erreichen müssen, sondern weil bestimmte Personen auch nicht geimpft werden können. Gerade Menschen mit extrem schwachen Immunsystemen oder mit entsprechenden Erkrankungen können sich nicht impfen lassen, sind aber besonders gefährdet. Das heißt, die Impfung, die für die meisten, so hoffen wir dann sozusagen, ganz unproblematisch ist, sorgt eben dafür, dass die, die sich nicht impfen lassen können, die aber extrem bedroht sind, dadurch auch geschützt werden. Und es hat noch eine andere Dimension, wenn wir einfach ein bisschen globaler denken. Wenn wir die Impfung des Einzelnen als auch als Solidarität sozusagen für die Allgemeinheit sehen, dann haben wir sogar die Möglichkeit, bestimmte Infektionskrankheiten komplett auszurotten, wie es heißt. Das hat schon mal geklappt im Falle der Pocken. Das könnte jetzt klappen, wenn wir es schaffen, im Falle der Polio. Und auch deshalb spielt sozusagen dieses Verhältnis zwischen Individuum und Allgemeinwohl immer eine große Rolle, weil es letztlich darum gehen kann, tatsächlich Infektionskrankheiten für immer von der Erde zu tilgen.
Was kann man da aus der Geschichte lernen für die heutige Debatte?
Ich glaube, dass dieser globale Blick, dass wir da schon mal weiter waren. Momentan sind Impfprogramme, und das liegt natürlich daran, dass die Impfungen jetzt erst kommen, sehr stark noch national fokussiert. Und wir müssen schnell versuchen, die WHO wieder stärker einzubinden und ein gemeinsames Denken und gemeinsames globales Handeln zu etablieren. Die Pocken beispielsweise, wirklich eine schlimme Infektionskrankheit, wurde in den 70er Jahren ausgerottet, dank einer globalen Kooperation und das mitten im Kalten Krieg. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auch die USA und die UdSSR, damals bis an die Zähne bewaffnet Gegner im Kalten Krieg, zogen an einem Strang, um eben diese Infektionskrankheit dann auszurotten, wie es hieß. Und dieses globale Denken, das ist etwas, was schnell kommen muss, sobald wir die Ressourcen haben. Und wenn wir die Ressourcen nicht haben, sollten wir die Ressourcen dafür bereithalten, sollten wir alle Kraft in globale Programme legen, damit nicht nur die anderen etwas haben, sondern letztlich wir alle etwas davon, wenn nämlich diese Krankheit dann vom Globus verschwunden ist.
Sag Malte Thiessen, der Medizinhistoriker, über jetzt bevorstehende Corona-Impfungen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Balzer.
So, und jetzt nach Amerika, nach Amerikas Westküste, ein Exilort für die Wohlhabenden unter den deutschen Künstlern, Thomas Mann, Leon Feuchtwanger. Und das Schöne, trotz der heftigen Entbehrung natürlich und der geraubten Heimat, diese Wohnorte sind großzügig und haben Platz für Stipendiaten. Seit 2 Jahren das Haus von Thomas Mann und seit genau 25 Jahren das Haus der Feuchtwanger, nämlich die Villa Aurora in Los Angeles. Mit Geld vom deutschen Staat haben dort bis heute 450 Künstlerinnen und Künstler gearbeitet. Der erste war übrigens Heiner Müller. Es ist ein Residenzort für bildende Kunst, für Film, Literatur, Musik. 25 Jahre Villa Aurora in L.A. Das wird gefeiert mit einer langen Online-Nacht mit Uraufführungen und Gesprächen. Morgen geht's los, aber vorher ist bei uns eine Fotografin, die dort Stipendiatin war und später selber in der Auswahljury. Veronika Kellendorfer, herzlich willkommen bei uns.
Ja, guten Abend.
Das war 2003, als Sie Stipendiatin dort waren. Sie haben sich europäische Architektur angeschaut und wie sie in L.A. neu erfunden wurde. Richard Neutra, Rudolf Schindler, wie haben die dort gebaut?
Schindler hat das dann nochmal total reduziert, diese Architektursprache, und hat dann aber kein Haus je wiederholt, sondern sich immer total diesen teilweise extremen Hanglagen dieser ganzen Topografie des Ortes angepasst und hat eigentlich jedes Haus neu erfunden und eine neue Sprache dafür gefunden. Und ich bin, als ich das Stipendium hatte, ich habe mit meiner Vorgängerin ein Feuerwehrauto abgekauft, so einen alten Ford, und bin dann jeden Tag eins dieser Häuser, die ich aus einem ganz tollen, dicken Architekturführer rausgepickt habe, angefahren. Und dann war Schindler einer meiner Helden natürlich.
Die sind dann vorgefahren mit einem
genau.
Auto von der Feuerwehr, von einem ehemaligen Feuerwehr.
Ja, das war rot und hatte so ein weißes Dach und war jetzt nicht so ein dickes, sondern es war schon so ein Personenauto. Und dann war das halt immer ein bisschen Glück, ob man überhaupt was sah.
Manchmal, das ist die Frage, ne? Wie nah kam man ran? Wie weit konnte man fotografieren? Da wohnten ja auch Menschen überwiegend. Sind ja Privathäuser, ne?
Ganz
wie sind
genau.
Sie da vorgegangen?
Also ich habe natürlich erstmal die öffentlich zugänglichen Häuser angesteuert. Also es gibt eben in West Hollywood, Kings Road, dieses großartige Schindlerhaus. Das hat er für sich, seine damalige Frau und dann, ich glaube, Neutrau und dessen damalige. Also die haben zu viert da so eine Art Kommunen-WG-Utopie gelebt. Ein wunderbares Haus. Und da ist jetzt das Max Center drin. Und dann war ich da mehrmals und bekam dann auch eine Fotoerlaubnis. Und genauso habe ich es auch mit dem Eames-Haus gemacht. Also das sind die Häuser, die sozusagen nicht mehr bewohnt, öffentlich zugänglich sind. Und bei den anderen war das halt immer ein bisschen Glück. Also ob man von der Straße aus was sah. Manchmal bin ich ja schon auch über Zäune gestiegen, hatte natürlich immer ein bisschen Angst, weil man weiß ja, die Amis sind gerne bewaffnet und so weiter. Nein, aber es gab auch ganz viele, die natürlich irre stolz auf ihre Häuser sind und dann auch sich gefreut haben.
Sie haben dann geklingelt einfach.
Ja,
haben gesagt,
ich hab manchmal geklingelt.
Ich bin Veronika, I'm Veronica from Germany. I'd like to take some pictures here.
Ja, oder die haben mich durchs Fenster gesehen, wie ich fotografiert habe. Einer hat mich mal reingerufen mit den Worten, you look harmless. Wusste ich auch nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Und dann hatte mir aber auch das
macht den Zugang einfacher zumindest, ja, wenn man harmless schaut.
Und habe dann das Backhaus, also auch so ein wunderbares Schindlerhaus fotografiert.
Sie fotografieren mit Plattenkamera, damals auch schon?
Damals, also ich habe für eine Olympus, mit der habe ich sozusagen die Recherchearbeit gemacht.
Und der digitale Olympus? Oder?
Damals eben noch alles analog. Inzwischen bin ich auch umgestiegen auf digital, aber damals eben eine analoge Olympus Spiegelreflexkamera und dann mit einer großen Sennheiser-Plattenkamera.
Das heißt, Sie machen erst die Recherchefotografie und dann kommen Sie nochmal wieder mit einem richtigen Termin und mit Zeit und eben einer Plattenkamera.
Genau,
ne?
wenn das dann möglich ist, dann komme ich nochmal und dann destilliere ich aus diesem Material wiederum ein paar Aufnahmen, mit denen ich diese großformatigen Siebdrucke auf Glas mache.
Auch das Licht muss ja fantastisch sein für eine Fotografin in Los Angeles, oder?
Ja, genau. Und ich muss sagen, und ich komme ja aus der Malerei. Ich habe ja Malerei studiert. Ich bin als Fotografin sozusagen eine Autodidaktin. Sondern mir geht es eigentlich immer darum, wie sich Häuser selber zum Bild generieren und das festzuhalten. Und das mit diesem wahnsinnigen Licht, das war natürlich wirklich so, also sehr speziell. Und eben auch diese Möglichkeit, dass über 3 Monate jeden Tag eins von diesen Häusern oder ich sag mal, manchmal war ein Tag dabei, da musste ich ins Fotolabor oder irgendwie sowas. Aber im Grunde war das so ein Selbstauftrag.
Wie haben Sie sich denn mit den anderen Stipendiaten vernetzt, die da auch in der Villa Aurora waren? Das ist ja immer so eine kleine Community, die vielleicht da entsteht, oder?
Ja, sicher. Dieses Villa Aurora, das Feuchtwanger Haus, ist ja von 23. Es sieht von außen aus wie ein Riesenkasten. Hat auch einen großen, großen Raum, in dem eine Orgel ist, in dem auch manchmal so Empfänge, Vorträge sind. Aber die Zimmer sind klein. Also wir waren nur 3 Künstler, eine Künstlerin, eine Filmemacherin und ein Musiker zur gleichen Zeit. Und hatten dann diese gemeinsame Küche, in der wir uns eigentlich dann so angefangen haben, natürlich über unsere Arbeit zu unterhalten. Und ich bin dann auch mit der Filmemacherin nach Las Vegas gefahren.
War das eine direkte, auch künstlerische Zusammenarbeit oder eher einfach eine praktische?
Eher praktisch, dass wir gesagt haben, wir nehmen ein Auto.
Also gemeinsame künstlerische Projekte entstehen dann nicht in der Kürze der Zeit?
Können da entstehen, aber die müssen da nicht entstehen. Das fand ich eben auch sehr angenehm. Also es gab schon Austausch, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man arbeitet jetzt gleich zusammen. Es gibt wohl so Gruppen, wo das entstanden ist, aber ich habe eben so, ja, ich war einfach busy. Ich hatte ja diese Architekturverfolgungstour mir selbst auferlegt. Und das Tolle war auch, dann gab es ja so ein ganz Claudia Gordon als Direktorin, irre hilfreich. Die hat mir auch sehr geholfen, diese ganzen Kontakte zu machen zu den einzelnen Häusern und Erlaubnisse zu bekommen. Und dann ist es aber so, um 6 ist Schluss, dann gehen die nach Hause und dann ist man wirklich in dieser historischen Villa mit diesen Tausenden von Büchern auch alleine.
Zu dritt. Zu dritt, alleine sozusagen.
Ja, ja, genau. Also das fand ich wahnsinnig aufregend. Also auch diese Erkundung von diesem historischen Ort aus zu machen, das fand ich auch wirklich sehr besonders. Also ich habe dann Erstausgaben von Musil gelesen und so, das dort dann.
In der Feuchtwanger Bibliothek,
ja,
sozusagen.
Ja, genau, genau. Das fand ich sehr besonders.
Und spürt man da einen gewissen, ich sag mal, deutschen Exilgeist?
Ja, ja. Ja, das war echt auch verblüffend. Mhm. Also ich meine, schön sind natürlich diese ganzen Fotos, die Feuchtwanger, also eher im Gespräch mit Brecht im Hof und so an der Zigarre ziehender Thomas Mann und diese ganz. Besonders spürt man das bei den Veranstaltungen, dass da wirklich, also es kam eine reizende ältere Dame, Blüthner Flügel. Also es gibt so eine Exilanten-Community, die natürlich alle der Villa sehr verbunden sind, die alle Deutsch sprechen, die das irgendwie sehr wahrnehmen als so ein Ort, als so ein Anlaufort. Und das hat mich auch schon sehr berührt. Irgendwie so ein paar, die waren dann alle um die 80, über 80.
Und wir reden jetzt von 2003, ne?
Ja,
also
ja.
Irgendwann wird diese Generation dann nicht mehr kommen können, nicht mehr da sein. Also diese Villa Aurora, die es jetzt seit 25 Jahren gibt. Und Sie waren ja dann irgendwann auch später, Veronika Kellendorfer, in der Jury, in der Auswahljury. Wie hat sich diese Villa jetzt, dieses Stipendiatenhaus in diesen 25 Jahren verändert auch?
Damals war das noch so ein abenteuerliches Projekt. Ich glaube, es gab nicht so wahnsinnig viel Geld, die Mittel. Also jetzt ist es ja gut verankert irgendwie, was ich auch absolut richtig finde, weil das wirklich ein total wichtiges Stipendium ist. Also das finde ich eben gerade als Künstler mal aus so einer privilegierten Situation heraus seine Recherche machen zu können. Und es ist natürlich jetzt eben allein schon, ich habe mich damals noch selbst beworben mit einem Projekt, eben was, das ich gerade beschrieben habe, zur Exilarchitektur in L.A. Und dann waren die Bewerberzahlen so in die Hunderte gehend, dass dann jetzt nur noch über Vorschlag, also ich bekam dann eben schon ein bisschen über 40 Künstlerinnen und Künstler, die ihre Projekte eingereicht haben. Und ich fand es wahnsinnig wichtig, dass man dann auch wirklich sagt, das ist ein Projektstipendium. Also man braucht irgendwie etwas, was man wirklich nur dort vor Ort machen kann. Und als ich dann selber in der Jury war, gab es eben natürlich Film als Projekt und es gab Architektur als Projekt. Aber das war schon so ein ganz wichtiges Ding dann natürlich geworden. Also das sind natürlich alles so Transformationsprozesse.
Und wenn Sie jetzt in dieses Land schauen, in dieses politisch so extrem zerrissene Land, was zusehen muss, wie diese so alte traditionelle Demokratie plötzlich an ihre Grenzen kommt und plötzlich sozusagen da extrem, eine extrem Stresssituation ausgesetzt ist. Ganz zu schweigen von der Situation vieler Künstlerinnen und Künstler natürlich, ne? Mit welchen Empfindungen schauen Sie da nach Los Angeles, auf diese Villa und also auf ihr Verhältnis dazu?
Diese unglaubliche Erleichterung, dass dieser Albtraum, nochmal 4 Jahre Trump, sich doch nicht realisiert. Natürlich gleichzeitig der Schock darüber, dass so viele Menschen, über 70 Millionen, ihn doch wieder gewählt haben. Und dann auch zu merken, dass man natürlich in Kalifornien, ich kenne eigentlich niemanden dort, der für Trump ist. Also in der Kunstwelt schon gar nicht. Das ist natürlich, dann merkt man auch, in was für einer Blase man da natürlich ist. Ich war nie im Rusty Belt, ich war nie im Bible Belt. Das ist mir natürlich so, dann wird einem dann wieder so deutlich, wie auf eine unglaubliche Weise dieses Land zwischen fortschrittlich und super rückschrittlich geteilt ist. Ich bin eigentlich jedes Jahr dort. Ich habe da Freunde, ich habe eine Galerie dort. Ich habe also eine ganz wichtige Verbindung geknüpft, auch in dieser Zeit für mich. Und bin natürlich jetzt sehr erleichtert, dass man jetzt nicht nur Kalifornien wieder sozusagen, das war ja nie, sag's jetzt mal so, republikanisch gefährdet, aber dass jetzt eben auch das Land eine Chance hat, sich ein bisschen zu beruhigen, hoffentlich.
Das sagt Veronika Kellendorfer, eine Künstlerin, eine Fotografin, die seit vielen Jahren Amerika verbunden ist. Los Angeles ganz konkret, der Villa Aurora, wo sie 2003 Stipendiatin war, später dann auch selber in der Auswahljury. Heute Nacht aus Anlass des 25. Geburtstages dieses Stipendiatenhauses, der Villa Aurora in Los Angeles. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ja, gerne. Und alles Gute zum Geburtstag.
Ja, genau. Wir gratulieren von hier aus, von Berlin. Ja. Mit Grüßen nach L.A.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedel.
Als Zeichen in der Corona-Pandemie haben sich heute Dutzende Theater und Orchester, die im Deutschen Bühnenverein organisiert sind, an einem Aktionstag beteiligt. In Dresden etwa spielten Bläser der Dresdner Philharmonie auf dem Turm der Kreuzkirche. Das Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses nahm einen visuellen Gruß auf, der am Abend auf die Fassade des Schauspielhauses projiziert wurde. Mitarbeitende des Hans-Otto-Theaters in Potsdam bildeten eine Menschenkette vor dem Haus. Ensemblemitglieder des Deutschen Theaters Berlin lasen auf dem Vorplatz aus ihren Lieblingsbüchern. Welche Botschaft davon ausgehen sollte, erklärte der Intendant des Deutschen Theaters Ulrich Kuhorn am Abend im rbb-Fernsehen.
Ich glaube, mitten in diesem zweiten Lockdown ist es wichtig, dass wir für eine gewisse Sichtbarkeit sorgen, dass wir sagen, wir sind da, und zwar nicht nur wir, sondern viele andere, die noch weniger sichtbar sind. Also in diesen Tagen geht es ja doch sehr stark auch um so eine Solidarität der Szene, der Freien, der Privattheater, der Stadt- und Staatstheater, der Großen und der Kleinen. Und darum ging es, glaube ich, heute, das nicht martialisch, großsprecherisch zu machen, sondern einfach mit zarten Tönen vielleicht.
Die Bühnen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen. Corona-Pandemie ist von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 gekürt worden. Sie stehe nicht nur für die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hieß es zur Begründung. Die Seuche habe auch für viele neue Wortbildungen gesorgt. Auf dem zweiten Platz landete Lockdown vor Verschwörungserzählung. Ausgewählt werden regelmäßig Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Der Chor von Notre Dame wird an Heiligabend erstmals wieder ein Konzert in der schwer beschädigten Pariser Kathedrale geben. Es werde unter strikter Einhaltung der geltenden Gesundheitsmaßnahmen stattfinden und im Fernsehen übertragen, teilte die Erzdiözese mit. An der Veranstaltung sollen unter anderem 20 Sängerinnen und Sänger, 2 Solisten und ein Orgelspieler teilnehmen. In der vergangenen Woche gelang mit dem Abbau des Dachgerüstes ein Meilenstein bei den Sicherungsarbeiten. Kulturministerin Bachelot sprach davon, dass Notre Dame nun gerettet sei. Die Kathedrale war im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt worden.
Christian Riedel mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Der DDR-Kunsthandel hat ja vieles getan, um dem klammen Staat zu Devisen zu verhelfen, oft auch auf unrechtmäßige Weise, indem Menschen enteignet wurden oder Ausgereiste ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Und davon profitierten auch westliche Kunsthändler und Museen. Heute gab es eine Online-Tagung des Zentrums für Kulturgutverluste. Carsten Probst hat sie verfolgt. Wie sind eigentlich diese Enteignungen damals vor sich gegangen?
Ja, da gab es eigentlich zwei Typen. Gleich nach Kriegsende konnte es auch schon mal gewesen sein, dass da Soldaten quasi auf einem ehemaligen Gutshof, der ehemaligen Adligen gehörte, auftauchten und die Dinge einfach plünderten. Aber eigentlich ging es da in dieser ersten Nachkriegszeit um sogenannte Schlossbergungen, also um die Bergung von Kulturgütern aller Art aus solchen aufgegebenen Herrenhäusern. Und da waren erstaunlicherweise schon Kunsthistoriker und Denkmalschützer beteiligt, die also versuchten, auch die Stücke von historischem Wert zu retten, gewissermaßen vor allzu schnellem Zugriff. Einerseits beurteilten sie die Werte, weil schon damals es auch darum ging, gegen Devisen zu Geld zu machen. Und im zweiten Schritt ging es aber auch darum, so Objekte mit musealem Wert wirklich auch zurückzugeben an die Museen, die ja in der DDR bzw. in Ostdeutschland sehr viel durch Beutekunst, die dann in die Sowjetunion geschafft wurde, verloren hatten. Und dann in der DDR taucht eigentlich der zweite Fall von Enteignungen auf. Da waren auch einfach andere Opfer betroffen. Zum einen Republikflüchtlinge, die ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Ein berühmter Fall übrigens, der auch auf dieser Tagung eine Rolle spielte, ist Gerhard Richter. Der ist ja 1961 in den Westen gegangen, hat dabei zahlreiche Sachen aus seinem Frühwerk zurückgelassen. Und einiges davon scheint auch über den staatlichen Kunsthandel der DDR verkauft worden zu sein. Aber dann gibt es auch zum Beispiel solche grausigen Fälle wie den des Dresdner Kunstsammlers Helmut Meißner. Der wurde nämlich zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen und dann wurden seine Kunstwerke in dieser Zeit aus seiner Wohnung ausgeräumt. Und in solchen Fällen rückte natürlich dann auch die Volkspolizei an. Aber eigentlich zuständig für solche Beschlagnahmen und Verwertungen war vor allem zwischen 73 und 89 die Kunst- und Antiquitäten GmbH. Die hat in dieser Zeit allein 400 Millionen D-Mark, also Devisen, umgesetzt. Das klingt vielleicht nicht mal besonders viel, aber natürlich waren damals auch die Kunstmarktpreise noch ganz andere.
Und nach welchen Kriterien wurden die Objekte, ich sag mal, verteilt? Also was ging in Museen und was ging eben auch in diesen Kunsthandel Richtung Westen?
Also man kann jetzt eigentlich nicht gerade sagen, dass nur die Sachen von hoher Qualität in die Museen gingen und da blieben sie dann. Also auch die wurden unter Druck gesetzt, eigene Bestände für den Verkauf dann wieder zur Verfügung zu stellen. Und die versuchten sich, wie beispielsweise in Dresden die staatlichen Kunstsammlungen, dadurch zu retten, dass sie dann eben auch wieder auf Werke aus solchen Schlossbergungen zurückgriffen. Und auf dieser Tagung trat unter anderem der Kunsthistoriker Jan Scheunemann auf, der sich wirklich schon sehr lange auch mit dieser Thematik beschäftigt. Und der berichtet, wie dann auch richtig westliche Kunsthändler eingeladen wurden, sich besonders gute Stücke auszusuchen.
Es gab seit den 50er Jahren direkte Reisen westeuropäischer Kunsthändler aus der Bundesrepublik, aus Holland, aus Schweden, aus Dänemark, die also mit Vertretern des staatlichen Kunsthandels durch Kunsthandlungen in der DDR, private und staatliche, reisten und dort Dinge aufkauften. Also man hatte schon einen Pool von Kontaktpersonen, an die man sich wenden konnte. Und das sieht man auch, wenn man nachverfolgt, an wen diese Sachen verkauft wurden. Also das ist grundsätzlich ein Problem, das wir zwar wissen, es wurde an die VEA Moderne Kunst abgegeben. Das können Sie dann im Bundesarchiv in dem entsprechenden Bestand relativ gut nachvollziehen. Aber wir haben keine Unterlagen darüber, an wen die VEA Moderne Kunst es dann weiterverkaufte.
Ja, benutzt hier die Abkürzung VEH. Die Abkürzung steht für volkseigener Handel. Das sind eigentlich diese ganzen Untergruppen für diese kommerzielle Koordinierung von Schalk-Golikowski, diese ganzen Firmen, die unter diesem Konglomerat verbunden waren.
Es klingt aber auch so, als ob die Provenienzketten nicht tatsächlich gut nachzuverfolgen gewesen wären. Bis heute nicht.
Ja, das wird auch in diesem O-Ton, glaube ich, deutlich. Was wir wissen, ist ja, viele dieser Kulturgüter aus Schlossbergungen wurden wirklich tonnenweise auf Lastwagen in Depots geschafft, wo sie dann eigentlich ja verkauft werden sollten. Aber viele wurden eben auch gar nicht verkauft, weil sie vielleicht künstlerisch nicht wertvoll genug waren. Und von vielen Stücken, die da immer noch überkommen sind, sozusagen, weiß man bis heute nicht, woher die kommen. Das macht es natürlich für die Forschung schwer. Andererseits auch ein wichtiger Aspekt, der in dieser Tagung eine Rolle spielte: diese VEH, moderne Kunst, dieser volkseigene Handel, hatte überhaupt keine ideologischen Scheuklappen, Schund zu verkaufen. Jan Scheunemann hat zum Beispiel hier auf der Tagung die schöne Geschichte eines Aquarells präsentiert, das von Adolf Hitler gemalt worden war und das nun eben auch in den Westen verkauft wurde. Es also wurde quasi alles versilbert, von dem man annehmen konnte, dass es im Westen irgendwelche zahlungskräftigen Abnehmer dafür gibt. Und ein besonders kurioses Beispiel, das also fast ein Höhepunkt dieser Tagung war, sehr eindrucksvoll von der französischen Politologin Margot Dumas, präsentiert zusammen mit Xenia Schiemann. Beide sind an der TU Berlin. Die haben den Weg einer wertvollen französischen Kommode aus dem 18. Jahrhundert nachverfolgt, die 1941 von der deutschen Wehrmacht in Frankreich geraubt, nach Deutschland gebracht worden war. 1952 wurde sie vom DDR-Finanzministerium ans Märkische Museum Berlin überwiesen und tauchte 1986 bei einer Auktion bei Christie's in London auf und dann später nochmal in New York, wo sie dann fast schon für $1 Million versteigert wird. Also das ist so quasi eine Hehlerei-Tradition zwischen NS-Raubgut, DDR und westlichem Kunsthandel, die durchaus üblich gewesen zu sein scheint.
Das ist der Kunsthandel. Was ist eigentlich mit den Museen im Westen, mit den westdeutschen Museen? Kann man da sagen, dass es da noch viele Objekte gibt, die aus der damaligen Zeit unter ominösen Umständen in diese Museen gekommen sind, dass die da heute noch sind, diese Objekte?
Davon muss man ausgehen. Es ist nur leider völlig unklar, weil es keine Forschung bisher dazu gibt, wie viele das sind, weil einfach viele Erwerbungswege auch nicht nachhaltig erforschbar sind. Man kann das im Bundesarchiv zum Beispiel zusammenpuzzeln, für jedes einzelne Objekt rekonstruieren. Aber es geht ja auch nicht nur um Westdeutschland allein, sondern zum Beispiel Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Stiftung Weimarer Klassik, hat bei einer Podiumsdiskussion jetzt im Vorfeld der Tagung schon gesagt, rein quantitativ liegt die Zahl der Objekte, um die es geht, 9-mal höher als zum Beispiel beim NS-Raubgut. Deswegen steckt natürlich die globale Erforschung dieser Fälle auch noch in den Anfängen. Und um die jetzt im großen Stil zu betreiben, müssten einfach erstmal viel mehr Mittel bereitgestellt werden, wie Gilbert Dupfer meint, der Vorstand des Zentrums Kulturgutverluste.
Es ist auch eine politische Entscheidung. Das hat ja enorme Folgeauswirkungen auch für die Träger von Museen und von Bibliotheken, also für Länder und für Kommunen.
Ja, soweit Gilbert Lupfer, also vom Zentrum Kulturgutverluste. Noch eine abschließende Frage, Carsten Probst. Müssen dann jetzt Museen in Ost und in West sich tatsächlich einrichten auf zahlreiche Rückgabeforderungen?
Also die Forderungen auf Rückgabe hätten ja laut Gesetz zwischen 1994 und 1995 erfolgen müssen. So war es ja auch zum Beispiel bei den Hohenzollern, von denen wir jetzt hören immer wieder. Die haben das ja auch schon 1994, 1995 beantragt, die Rückgabe. Nur, dass eben dieser Fall der Hohenzollern sich beispielsweise wegen der strittigen Herkunft vieler Werke so lange hinzieht bis heute. Also letztlich gilt, was 1995 nicht beantragt wurde, das kann auch nicht mehr eingefordert werden. Deswegen ist der Rahmen für die Rückforderung, glaube ich, überschaubar. Die andere Seite ist natürlich die ethische Verantwortung der Museen. Da scheint es eigentlich noch einer Sensibilisierung zu bedürfen. Und ich glaube, letztlich ist das auch ein Grund für diese Tagung, die heute stattgefunden hat, wirklich das Museumsfeld zu sensibilisieren für diese gewaltige historische Dimension, die diese Enteignungen gehabt haben.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Erkenntnisse einer Tagung über den DDR-Kunsthandel und Profiteure in West und in Ost. Und wir waren ja zu Beginn der Sendung in Frankreich und kehren nochmal zurück zum Prix Goncourt. Dem wichtigsten Literaturpreis wurde etwas später vergeben als sonst, weil man die Eröffnung der Buchläden abwarten wollte und der Preis ging heute Abend an Hervé Letellier. Online ist klar. Bei der Verkündung wurde er gefragt, ob er es erwartet hätte, was er natürlich verneinte.
Le Prix Goncourt 2020 a été attribué à Hervé Letellier pour l'anomalie chez Gallimard. Vous y attendiez pas ce Goncourt?
Non.
Vous avez commencé?
Pas du tout.
On s'y attend jamais.
Also Dirk Fuhrich, alles anders diesmal, oder?
Ja, wie man ja auch schon gehört hat. Also es war alles online mit einer Videokonferenz und dadurch ein bisschen hakelig und nicht in diesem schicken, schönen, luxuriösen Rahmen wie normalerweise, wo ein schönes Mittagessen erst zelebriert wird, danach wird der Preisträger verkündet und der kommt dann angeeilt und wird dort begrüßt und gefeiert in diesem Restaurant in der Nähe der Oper von Paris.
Und das Schöne ist, dass ja die Buchhandlung jetzt wieder geöffnet haben. Ne?
Genau, seit zwei Tagen sind die Buchhandlungen wieder offen. Das war im Prinzip die Bedingung dafür, dass der Preis jetzt vergeben wurde. Hätte ja eigentlich schon vor 3 Wochen bekannt gegeben.
Ein Preis, der offenbar auch die Verkaufszahlen nach oben treibt. Also zumindest für Hervé Letellier war das heute eine sehr gute Nachricht. Wer ist der Autor?
Der Autor ist eigentlich auch in Deutschland schon bekannt. Also er hat fast 2 Dutzend Romane schon geschrieben und davon sind so eine Handvoll auch in Deutsch schon erschienen. Die Sextinische Kapelle kann ich mal nennen oder All die glücklichen Familie, das war eine Art Autobiografie, ist vor 2 Jahren auf Deutsch herausgekommen. Sein neuer Roman jetzt, L'Anomalie, ist der 23. Und das ist ein Roman, der sich auch um die Zukunft dreht und sich mit Technik beschäftigt. Hören wir ihn mal dazu.
Le monde dans lequel nous vivons n'est pas nécessairement un monde réel, mais pourrait être une énorme simulation informatique.
Also vielleicht ist unsere Welt nicht unbedingt real, sondern womöglich eine Computersimulation, sagt er. Das hat ihn auch unter philosophischen Aspekten interessiert, aber auch als ein Abenteuer des Schreibens. Wenn Romanfiguren Erfindungen sind, meinte er, dann könnten ja auch wir als Menschen Computerprogramme sein. Und diese Idee hat ihn fasziniert und das hat er eben in diesem Buch Anomalie umgesetzt.
Donc l'idée qu'on soit des programmes informatiques plus ou moins intelligents m'a paru fascinant.
Und was genau meint er mit dieser Anomalie?
Ja, Anomalie könnte man sagen, ist eine Abweichung vom Kurs. Es geht um ein Flugzeug, das von Paris nach New York fliegt, und zwar im Abstand von 3 Monaten. Dasselbe Flugzeug mit derselben Besatzung, mit denselben Passagieren an Bord. Und dadurch kommt das natürlich zu Verwirrungen, weil es gibt plötzlich 2 Fassungen der Menschen, der Situation, der Ereignisse. Und daraus entwickelt er dann seine ganze Romanhandlung. Also es geht um die Spekulation, ist das jetzt irgendwas Gesteuertes, ist das eine Simulation, ist das was Kriminelles, haben da Agenten ihre Hand im Spiel? Dann geht es darum, was ist in diesen 3 Monaten da passiert in den Biografien der Menschen. Da werden ganz verschiedene Geschichten erzählt. Es kommt ein Auftragskiller vor, es kommen Geheimdienste vor, es geht um Kontrolle, Überwachung. Es geht aber auch um die Essenz des Lebens. Wie hätte ich mein Leben gelebt, wenn ich vor 3 Monaten gelandet wäre und nicht jetzt? Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Überlagerungen. Das ist sehr interessant, das ist auch sehr zeitgenössisch und spielen sehr viele Fragen eine Rolle. Fragen im Zusammenhang mit der modernen Welt.
Wie ist denn geschrieben?
Es ist sehr gut geschrieben, es ist sehr packend geschrieben, würde ich sagen. Es ist ein großartiges Szenario. Es ist auch sehr selbstironisch. Es kommt im Roman ein Autor vor, der heißt Victor Miesel. Der schreibt das Buch Anomalie. Also es ist praktisch auch eine Inszenesetzung des eigenen Schreibprozesses. Es ist ein erfolgloser Autor, der aber ganz plötzlich berühmt wird, als hätte er den Goncourt-Preis vorweggenommen. Also das ist eine wirklich seltsame Doppelung auch in dieser Frage.
Es gab ja 3 Finalisten. War er der Favorit am Ende?
Ja, er war der absolute Favorit. Jetzt nicht nur aus meiner Sicht, denn es ist wirklich das komplexeste Buch, der komplexeste Roman von den 4. Es wurde auch in der französischen Kritik gesagt, also es muss eigentlich dieser Roman ausgezeichnet werden. Aber es hätte natürlich auch eine Überraschung geben können.
Die anderen 3?
Ja, es hätte natürlich eine Überraschung sein können, wie es schon eine Überraschung war, dass eine dieser 3 anderen Finalistinnen überhaupt auf diese Liste kam, nämlich Jaili Amadou Amal, eine Autorin aus Kamerun. Ihr erstes Buch, das überhaupt auf Französisch, also in Frankreich erschienen ist. Die Ungeduldigen heißt es, eine ziemlich grausame Schilderung von Zwangsverheiratung, Polygamie in Afrika. Also auch ein sehr bewegendes Buch, vielleicht ein bisschen 1:1 erzählt. Dann gibt es den Autor Camille de Toledo. Das ist ein Autor, der in Berlin lebt und das beschreibt er auch in diesem Roman, seine mehr oder weniger Flucht aus Paris nach Berlin. Es hat persönliche Gründe. Dadurch, dass er aber aus einer jüdischen Familie kommt, hat das auch einen bisschen historischen Aspekt, dass er in die Stadt der Täter sich flüchtet aus seiner depressiven Familiensituation. Und der letzte Roman ist von einem jüngeren Autor, Maël Renoir. Der Historiograf oder Geschichtsschreiber des Königreichs heißt er. Da geht es um den inneren Zirkel der Macht beim König von Marokko, Hassan II., der sich zum Tyrannen entwickelt hat. Also es ist ein historischer Roman, da geht es um Aufstieg aus armen Verhältnissen, um Abhängigkeit, um Machtmissbrauch, auch um Opportunismus. Ein ziemlich glatt erzählter, auch ganz packender Roman, aber jetzt nicht vergleichbar, würde ich sagen, mit dem Siegerroman.
Kritiker Dirk Furich über den neuen Prix Goncourt-Preisträger Hervé Le Tellier. Und jetzt geht es uns um einen Künstler mit einer ganz besonderen Biografie, Peter Rathke nämlich. Er war einer der ersten Schauspieler, die ihre körperliche Beeinträchtigung nicht versteckten, sondern damit sogar eine Karriere machten. Er hatte die Glasknochenkrankheit. Damit spielte er mit Tabori auf dem Theater. Er war der Erste mit dieser Krankheit im regulären Spielbetrieb. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren gestorben. Peter Jungblut erinnert an ihn und zunächst hören wir ihn selbst.
Ich habe mich immer als jemand verstanden, der so versucht hat, eine Brücke zu bauen und zu sagen, Kinder, also Menschen mit einer Behinderung sind gar nicht so anders, sondern sie haben Probleme, die auch, jetzt bin ich beim sogenannten, die auch beim sogenannten Nichtbehinderten vorhanden sind. Kommunikationsprobleme und dergleichen. Ich versuche eher die Gleichheit, die Ähnlichkeit herauszustellen, als die Unterscheidung.
Als Schauspieler erlebte Rathke seinen künstlerischen Durchbruch mit dem Regisseur Georges Tabori. Der besetzte ihn als Affen in Franz Kafkas Monolog »Bericht an eine Akademie« über die Frage, was eigentlich den Menschen ausmacht. Rathke hatte so viel Humor, das Stück 1994 auch im Affenhaus des Berliner Zoos aufzuführen, was die Kritiker begeisterte. Es folgten zahlreiche weitere Film- und Theaterrollen, darunter der Großinquisitor in Schillers Don Carlos und Oskar Mazerat in Der Rettin von Günter Grass. Im Deutschen Ethikrat engagierte sich Rathke, der in Romanistik promoviert hatte, für die Rechte von Behinderten und gegen den medizinischen Machbarkeitswahn.
Wenn ich da sehe, in welche Richtung eigentlich unsere Gesellschaft marschiert, auch gerade im medizinischen, in dieser Propagierung einer Welt, in der vielleicht Krankheit und Leid nicht mehr notwendig werden, weil unsere medizinischen Fortschritte das verhindern können, Da graust mich. Also da graust mich wirklich.
Anfang der 80er Jahre hatte Radke in München das Krüppelkabarett mitgegründet, Teil der damaligen Krüppelbewegung, wobei die sich mit K schrieb, während das Kabarett das C im Namen hatte, eine Art augenzwinkernde Abgrenzung. Radke scherzte einmal, obwohl er als Rollstuhlfahrer keinen Fuß auf den Boden gebracht habe, sei er immerhin in Asien, Amerika und Afrika gewesen. Für ihn genug Grund, nicht mit dem Leben zu hadern.
Ich glaube, dass ich im Leben nichts versäumt habe, was so wichtig wäre, als dass es das aufwiegt, was ich eben auf andere Sicht wieder gewonnen habe.
Peter Radke, der Schauspieler, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Peter Jungblut erinnerte an ihn. Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons von morgen.
Feuilleton ist ja vor allem Sprache. Aber um die Worte selbst geht es gar nicht so oft. Aktuell dafür geballt. Und das liegt nicht einmal am frisch gekürten Wort des Jahres. Zudem ist mit der Weltüberschrift ödes Jahr, ödes Wort alles gesagt. Matthias Heine erklärt das zu Ende gehende Jahr zum monothematischsten der Nachkriegszeit. Und da war es, so Heine, naturgemäß absolut unmöglich, dem Wort Corona-Pandemie zu entkommen. Die Taz widmet eine Wortkunde Joe Biden, beziehungsweise den Blessuren, die er sich beim Spielen mit seinen Hunden zuzog. Stressfrakturen. Eine Verletzung, die zum Zeitgeist passt, findet die Taz, denn sie verlangt Entschleunigung. Stressfraktur, erläutert Alina Schwärmer, ist eine Ermüdungserscheinung. Und da beruft sich Schwärmer auf ein Medium, das in der Kulturpresseschau nicht allzu oft zitiert wird, die Apothekenumschau. Heißt vor allem zu viel. Eine regelmäßige Fehlbelastung oder Überlastung, die im Knochen kleine Risse verursacht. Vielleicht, mutmaßt Schwärmer, ist Joe Biden im Wahlkampf ein paar Mal zu häufig dynamisch zur Bühne gesprintet. Skifahren ist auch gefährlich. Fällt dieses Jahr ja vielerorts aus. Das Tollste hat sich der französische Innenminister ausgedacht. Skigebiete auf, Skilifte zu. Für die, die sich das antun wollen, hat die Süddeutsche schon mal eine Art Trockenübung parat. Einen Bildband, der die Hotels in den französischen Skigebieten im Sommer zeigt. Axel Rühle stellt fest, dass man beim Anblick dieser Bilder wieder weiß, warum das Anthropozän Anthropozän heißt. So viel Beton, wie hier jeweils verbaut wurde, wird man noch in Hunderttausenden von Jahren Spuren davon finden. Auch im Zentrum von Rühles Text steht ein Wort, der Findling. Findlinge sind einzelne, sehr große Steine, die während der Eiszeit von Gletschern mitgeführt wurden. Irgendwann wird es wärmer, das Eis verschwindet und der Stein steht allein und fremd in einer Gegend rum, in die er eigentlich gar nicht gehört. Das Wort, das allerdings am lautesten in diesem Text nachhallt, stammt von dem österreichischen Fotografen Lois Hechenbleigner und soll die heute gängige Freizeitarchitektur beschreiben. Das Zitat »verlogenste Kalkül zur zweckrationalen Bewirtschaftung des Gastes« nennt Hechenbleigner »Rustikalkarzinom«. Die FAZ bläst gar zum Wortschutz. Als Schriftsteller, meint die Lyrikerin und Essayistin Olga Martinova, ist man sowieso Rettungsdienst. Martinova betrachtet die Sprachfrage ökologisch, zum Beispiel unter dem Aspekt des Artenreichtums. Wörter verschwinden mit den Gegen- oder Umständen, schreibt sie. Zwirnstern steht nicht mehr im Duden, nicht einmal Zwirnspule. Letztere ist immerhin bei Kafka aufgehoben. Manches Wort wird von Ideologien vereinnahmt, wie Abendland. Für die FAZ hat Olga Martinova als Rettungsaktion Kolleginnen und Kollegen gebeten, eine Liebeserklärung an ein oder zwei Wörter nach Wahl zu schreiben. Während sie selbst sich für Tunte, Zigeuner und Jude entschieden hat, in der Begründung heißt es, Würde der Wörter und Menschenwürde hängen eng zusammen, rettet Nora Gomringer Hexe, Truller und Schlampig. Jackie Thome den Einwanderer und Buchpreisgewinnerin Anne Weber Held und Vaterland. Nun ist es natürlich so, schreibt Anne Weber, dass es das Wort Held gar nicht gibt, ebenso wenig wie irgendein anderes Wort, sondern nur die unzähligen Bedeutungsnuancen, die es je nach Zeit, Zusammenhang und Sprecher oder Schreiber annehmen kann. Ist es in seiner weiblichen Form nicht eigentlich ganz erträglich, fragt die Autorin des Romans Heldinnen-Epos. Oder die Queen. Für die gilt, Webers Beobachtung abgewandelt, dass es sie gar nicht gibt, sondern nur die unzähligen Bedeutungsnuancen, die ihr die Leute so angedeihen lassen, wenn sie sie im Fernsehen sehen. Bis jetzt. Denn jetzt gibt es die neue Staffel der Netflix-Serie The Crown. Wie die Süddeutsche meldet, fordert der britische Kulturminister Oliver Dowden, die Serie mit einem Warnhinweis zu versehen, weil Zuschauer sie für real halten könnten. Man ist bisweilen versucht, der Politik dieser Tage den Warnhinweis zukommen zu lassen, dass so mancher schnell herausposaunte Vorschlag unter die Kategorie einer womöglich Corona-bedingten geistigen Ermüdung, also einer psychischen Stressfraktur, zu rechnen ist. Eine entsprechende Warn-App wäre zu begrüßen.
Hans von Trotha aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.